eine neue Kanzel, bringt immer auch eine neue Herausforderung mit sich. Man fragt sich, lege ich da hier nochmal eine Bibel ab? Aber irgendwie funktioniert das schon. So, schön. Also, was ich vorhin vergessen habe, ist, herzliche Grüße auszurichten. Die Bonner Gemeinde lässt natürlich herzlich grüßen. Also, für jeden an euch, für jeden möchte ich gerne herzliche Grüße weiterreichen, besonders von Andreas oder auch von Alex und Irina Litau, die ja manchen euch auch noch im Begriff sind. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich beim Du bleibe, obwohl ich euch eigentlich gar nicht kenne. Also verzeiht mir das bitte, wenn es euch stört, dann dürft ihr gerne nach auf mich zukommen, dann können wir das nämlich nochmal klären. Aber ich bleibe gerne hier beim Du, denn Gottes Wort ist ja auch ganz persönlich für uns da. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Eine Frage, die ich mir als Jugendlicher öfters gestellt habe, und ich habe mir gedacht, Mensch, was wäre, wenn ich auf einmal so richtig dick unerwartet zu Geld kommen würde? Ja, vielleicht eine Erbschaft oder vielleicht ein Lottogewinn. Und diese Frage habe ich mir wirklich öfters überlegt. Und ich habe mir gedacht, okay, also zum Ersten, ja, als allererstes, ich würde meinen Eltern helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, ist eine schöne Sache. Manche von euch haben vielleicht auch mal gebaut oder gekauft oder so und haben dann vielleicht auch einen Kredit laufen, so meine Eltern auch. Und ich dachte mir, ich würde ihnen helfen, einfach das abzubezahlen. Ja, das ist ja dann schon mal schön, dann sind die Gespräche nicht immer über das Haus und so weiter und so. Man sieht das ja auch, noch Baustelle halb und so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, eine ganz kluge Sache finde ich, jetzt rückwirkend betrachtet, ich würde einen großen Teil des Geldes nehmen und anlegen. Und zwar so anlegen, dass ich von den Zinsen leben könnte. Also ich müsste also quasi nicht mehr arbeiten gehen. Ich müsste nicht, ich könnte, aber ich müsste nicht, weil die Zinsen würden so viel Geld bringen, dass ich davon locker leben kann. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und als letzte Sache dachte ich mir, ich würde mir so richtig tolle Dinge kaufen. Einen tollen Sportwagen, einen neuen Laptop, das neueste Handy und so weiter und so weiter. Die Liste lässt sich fast endlos weiterführen. Aber ich würde natürlich auch ein bisschen was spenden, so an normale Werke oder Gemeinde oder sowas. Ja, das würde ich natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, solche Gedanken. Was wäre, wenn meine Probleme nicht mehr da wären? Was wäre, wenn ich auf einmal mehr als genug hätte? Ich weiß nicht, ob die Philipper sich genau diese Frage gestellt haben, aber eines ist klar, es ging bei ihnen auch ein bisschen um Finanzen. Bevor ich jetzt noch weiter rede, würde ich gerne Bibeltext lesen aus Philipper 4, die Verse 10 bis 20 und aus Ehrfurcht vom Wort Gottes bitte ich euch dazu aufzustehen. Philipper 4, die Verse 10 bis 20. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philippa wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unser Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten dich, dass dein Wort in unseren Herzen Frucht trägt. Also bitten wir dich, dass du unsere Ohren, unser Herz öffnest. Rede du zu uns. Danke, dass du uns liebst und annimmst und dass du es liebst, durch dein Wort in unser Leben hineinzusprechen. Amen. Paulus, der große Apostel der Heiden, der große Missionar, war nicht immer ein großer Missionar. Es gab eine Zeit in seinem Leben, in der er mehr ein Verfolger der Christen war und dafür gesorgt hat, dass genau diese Leute ins Gefängnis kommen und umgebracht werden. Und jetzt ist er vom Jünger Verfolger zum Nachfolger Christi geworden. Ein Missionar, wie er im Buche steht. Ein Diener Gottes. Und auf einer seiner Stationen macht er auch Halt in dieser Gemeinde, in Philippi, in diesem Ort. Und er verkündet dort das Evangelium ganz klar, ganz klare Botschaft. Warum und wieso sollten sie Jesus Christus nachfolgen? Was hat Jesus für ihr Leben zu bedeuten? Und er predigt dort, er dient dort und es kommt tatsächlich zur Gründung einer Gemeinde. Das ist ja eigentlich so der Traum eines jeden Missionars, ne? Bevor ich ans theologische Seminar gegangen bin für 4 Jahre, habe ich 6 Jahre in Mission gearbeitet und ich kann euch sagen, das macht wirklich Spaß. Wenn man auf einmal merkt, das, was man die ganze Zeit redet und verkündet, trägt auf einmal Frucht. Auf einmal reagieren die Leute darauf und wenden sich neu Gott zu oder überhaupt Gott zu. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Und so kommt es zu dieser Gemeinde. Und diese Sache, die Paulus dort erlebt, die wünschen wir uns alle. Ich denke mal, ihr, die hier mitarbeiten in der Gemeinde, wünscht euch das auch. Dass es Frucht trägt, dass ihr euch einsetzt für Christus. Und wenn ihr den Philipperbrief etwas intensiver lest, dann werdet ihr merken und feststellen, dass er für sie betete. Und wenn ihr euch Apostelgeschichte 20 anschaut, dann werdet ihr sehen, dass er ziemlich arg mit dieser Gemeinde verbunden war. Vielleicht mehr als mit anderen Gemeinden. Intensiver als mit anderen Gemeinden. Und zwar so sehr, dass er selbst nach 5 Jahren Abwesenheit auf seiner dritten Missionsreise, zweimal dort wieder vorbeischaut. Er besucht sie, er bleibt in Kontakt. Ein tolles Beziehungsgeflecht ist es da. Ich kann das gut nachvollziehen. Als ich in Mission war, habe ich zwar in Deutschland hauptsächlich gedient und bin von dort aus immer ins Ausland immer wieder gefahren, geflogen. Aber ich kann das verstehen, wenn man weit weg ist von der Heimat, und auf einmal die engen Beziehungen, die vorher so eng waren, sich immer mehr lösen, auseinandergehen. Nicht, weil sie einen nicht mögen oder weil ich sie nicht mag, sondern einfach, weil die Beziehung über den Abstand und die Dauer nicht so in der Intensität aufrechterhalten werden kann. Das ist nicht so einfach. Und dann erlebt man das, dass man aus den Augen ist und es aus dem Sinn kommt. Der Kontakt wird weniger. Und dann ist es wirklich das Größte, wenn man auf einmal so ein Lebenszeichen aus der Heimat bekommt. Ja, nicht nur eine E-Mail, ja, das ist ja nicht so besonders eigentlich. Ja, so ein Brief, der ist so richtig toll. Aber noch viel besser ist es, wenn jemand zu Besuch kommt. Wenn jemand einfach persönlich vorbeikommt und sagt, hey, ich habe an dich gedacht und deshalb wollte ich dich besuchen. Und deshalb kann ich es gut nachvollziehen, dass Paulus, der im Gefängnis sitzt, sich ein Loch im Bauch freut, weil Epaphroditus vorbeikommt. Weil er sagt, Mensch, wir haben an dich gedacht. Du bist uns auf dem Herzen, wir haben an dich gedacht und ich nehme diese lange Reise auf mich, nicht nur so ein paar Tage oder so, wochenlang, um ihn zu besuchen. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Paulus ist wirklich hoch erfreut und er spürt die Wertschätzung des Epaphroditus nicht nur, weil er diese lange Reise auf sich genommen hat, nein, er hat auch noch dieses großartige, dieses reichliche Geldgeschenk dabei. Also das ist schon eine tolle Sache, ja. Er bringt ein Geldgeschenk mit. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb Paulus überhaupt diesen Philipperbrief geschrieben hat. Natürlich gibt es noch ein paar andere Gründe, aber er möchte diesem Brief einfach Danke sagen. Danke sagen für das, was sie für ihn getan haben. Es war ja nicht das erste Mal, dass sie ihn unterstützt haben. Schon als er nach Thessaloniki weitergereist war, da hatten sie ihm finanzielle Unterstützung geschickt, ja. Sie kümmerten sich um ihn. Aber, und das ist wirklich, hat mich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung, das war mir vorher gar nicht so bewusst, diese Gemeinde war die einzige Gemeinde, die Paulus so unterstützt hat. Von anderen Gemeinden hatte er keine Hilfe angenommen. Er wollte das nicht. Er hätte das Recht dazu gehabt, natürlich, klar. Er hat gesagt, okay, ein Diener Gottes, der darf Anteil haben an allem Guten, was ihr so habt. Wer arbeitet, der soll auch gut leben, ne? Paulus hat aber kein Geld von ihnen genommen, von anderen Gemeinden. Nur von dieser einen Gemeinde in Philippi. Und warum? Weil er nicht mit zweifelhaften Wanderrednern in Verbindung gebracht werden wollte. Da gab es nämlich Menschen, die sind rumgereist und haben irgendwas dahergeredet und gelabert und die wollten dann schön Geld haben immer. Und Paulus sagt, nein, mit diesen Menschen möchte ich das Evangelium und Christus auf keinen Fall in Verbindung bringen. Ich nehme von euch kein Geld. Und deshalb nahm er es auch in Kauf, dass er hin und wieder Mangel hatte und Hunger litt. Also ich meine, Hunger litt. Ja? Also nicht genug zu essen zu haben, zu wenig zu haben. So arg zu wenig zu haben, dass man Hunger hat. Das ist schon eine besondere Sache. Und er hat es gelernt, damit umzugehen. Und nicht, weil er so ein toller Hecht war, ja, so ein toller christlicher Held war, auch zu dem wir so hochschauen, so, boah, Paulus, ja. Sondern weil Gott ihm Kraft gegeben hatte dazu. weil er die Kraft von Gott bekommen hatte. Gott befähigte ihn dazu, nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Man kann natürlich viel spekulieren, warum er ausgerechnet bei den Philippern diese Ausnahme erlaubte. Vielleicht, weil er eben diese enge Beziehung mit ihnen hatte und weil bei ihnen klar war, Paulus gibt hier nicht etwas nur vor, um dann Geld zu bekommen, sondern es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wie uns der Brief berichtet. Und trotzdem, trotz dass sie zu wenig eigentlich hatten. Denn er sagt hier, er schreibt hier in Vers 19, mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Sie hatten Mangel. Sie hatten auch Mangel und trotzdem haben sie ihm Geld geschickt. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Warum haben sie es nicht schon eher gemacht, wenn sie es sowieso machen wollten, selbst wenn sie Mangel hätten? Weil der rechte Zeitpunkt noch nicht da war. Der Kairos, der richtige Augenblick, darauf haben sie gewartet. Und nun passte es, nun haben sie Epaphroditus geschickt. Wisst ihr, was mich sehr beeindruckt hat in der Vorbereitung? Sie bringen Finanzen mit, nicht nur so viel, wie Paulus benötigt. Vielleicht gerade so viel, um die Gerichtskosten zu decken oder das tägliche Leben zu bestreiten. Nein, sie bringen mehr mit. Es ist überaus reichlich. Ich habe in Fülle. Das ist schon eine komische Sache, ja? Da bekommt man Geld geschenkt und es ist mehr, als man eigentlich braucht. Da muss ich jetzt den Rest zurückgeben oder wie ist das? Nein, Paulus nimmt es an. Er nimmt es an. Und er weiß, dass die Christen in Philippi das, was er zu den Korinthern geschrieben hatte, sich auch zu Herzen genommen haben. Sie haben das mit Sicherheit von ihm vielleicht auch gehört oder über andere Christen gehört. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ich meine, ich bin ja hier Gastredner, ja, ich darf das. Ja. Ich darf über Finanzen reden und ihr dürft mich darüber ärgerlich sein mit mir nachher, das ist okay, ich gehe ja wieder weg. Ich habe mir aber eins vorgenommen, als ich in der Mission war. Wenn ich mal in den Gemeindienst gehe, dann werde ich über dieses Thema nicht schweigen. Dann werde ich darüber genauso reden, wie über Gottes Liebe, weil es zur Bibel dazugehört. Finanzen sind einer der Riesenthemen, über die Jesus sehr oft geredet hat. Schaut mal nach in den Evangelien, wie oft Jesus über Geld geredet hat. Da werdet ihr staunen. Die Philipper, sie hatten sich das geistliche Prinzip des reichlichen Gebens zu Herzen genommen. Trotz ihrer finanziell schwierigen Umstände. Natürlich sollten sie geben in Freiheit und ohne Zwang, ganz klar. Ja, das gilt für uns heute genauso. Und deshalb ist es übrigens auch so, dass wir in freien evangelischen Gemeinden keinen Zehnten verlangen. Keiner kommt zu euch her und sagt, oh, du musst aber den Zehnten geben. Ja, ist ein gutes Anhaltsmaß, ne? Aber wer sagt denn, dass es beim Zehnten nur bleiben soll? Gehört Gott nicht dein ganzes Leben, dein ganzer Besitz, alles, was du hast und bist? Ich glaube, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Der Zehnte ist nur so ein Richtmaß, ja. Aber klar ist hier, Paulus sagt nicht, ich ziehe Kirchensteuern ein, damit ich genug habe. Nein, er sagt, es ist ein freiwilliges Geben. Und ich finde es gut, dass wir uns als FEGs das auch so zum Vorbild nehmen, sagen, ja, wir möchten da biblisch sein. Wer in Freiheit gibt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du deine 5 Euro knausrig in der Hand hältst und sagst, nee, ich will sie eigentlich nicht geben, ist mir eigentlich zu viel, dann behalte sie lieber. Ja, ist wirklich so. Gib in Freude und mit einem fröhlichen Herzen. Aber das muss jeder selber entscheiden für sich. Ich glaube, dass sich Paulus deshalb unter anderem so gefreut hat über die Gabe, die sie ihm gebracht haben, weil er gesehen hat, sie handeln nach geistlichen Prinzipien. Aber er hat nicht nur das im Blick, ihr Verhalten, sondern er hat auch ihr Nutzen im Blick. Ja, das Geben hat auch einen Nutzen. Einen Nutzen für die Christen selber. Und er gibt ihnen hier einen ganz großen Ausblick auf ihre reichliche Spende. Einen Ausblick. Er sagt nämlich, dass er ihre Frucht im Blick hat. Okay. Gut, dass ihr reichlich gegeben habt. Gut, dass ihr euch nicht habt zurückhalten lassen von diesem Mangel. Ihr werdet nämlich ernten im Segen. Damit meine ich jetzt nicht so direkt, oh ja, ich habe hier 100 Euro gegeben, deshalb bekomme ich jetzt 200 zurück. Das ist so Verständnis vom Segen vielleicht, ne? Nee. Segen ist so viel mehr als nur finanzieller Überfluss. Segen zeigt sich in guten Beziehungen, in geordneten Beziehungen, in der direkten Gemeinschaft mit Gott. Das ist Segen.
Wer mit Gott verbunden ist, ist ein Gesegneter. Also nicht nur ein Erfüllen von Erwartungen. Sie erfüllen keine Pflicht. Sie werden nicht verpflichtet dazu. Aber ihr großzügiges Geben ist ein Ausdruck ihrer Beziehung zu Gott. Sie halten nicht an diesem wenigen fest, was sie haben. So, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man gerade wenig hat, dann will man als Recht wenig geben. Weil es ist ja so schwierig, weil ich brauche das ja, was ich hier noch habe. Ja? Und dann kann ich das nicht geben. Und die Philippa, die machen das genau entgegengesetzt. Sie lassen los und sie überlassen Gott die Kontrolle über ihr ganzes Leben. Und sie sagen, ich gebe mich da sogar so weit hinein, dass ich Mangel habe. Auch über den Bereich ihrer Finanzen war Gott ihr Herr. Und Paulus sagt hier ganz konkret ihnen zu, Gott wird euren Mangel abhelfen. Er ist der Versorger. Allein darüber könnte man schon eine 10-wöchige Predigtreihe halten, dass Gott der Versorger ist. Und Paulus sagt es ihnen hinzu, ja, er ist ihr Versorger. Er wird eurem Mangel abhelfen. Er weiß das, was ihr braucht. Bei den Philippern und bei euch persönlich genauso, so wie bei mir. Wir sind gerade umgezogen von St. Augustin nach Witterschlick. Und wenn man so umzieht, da entstehen viele Kosten. Ja, von Renovierung angefangen, dann der Umzug und dann kommt dies und das noch dazu, dann geht das Auto auf einmal kaputt unerwartet und so weiter und so weiter. Ja. Gott ist mein Versorger. Es ist völlig egal, was mein Kontostand aussagt. Es ist völlig egal, was meine festen, normalen Einnahmen sind. Gott ist trotzdem mein Versorger. Er weiß, was ich benötige. Er weiß, was wir als Familie benötigen. Und er weiß es auch bei euch. In meiner Missionstätigkeit habe ich öfters mal den Spruch gehört, Gott ist vielleicht oft spät dran, aber er ist nie zu spät. Spät dran, aber nie zu spät. Wir meinen, er ist spät dran, er ordnet das so ein, aber er ist eigentlich nie zu spät. Manchmal, wir haben in der Missionstätigkeit aus finanziellen Unterstützung haben wir davon gelebt, wir haben einen Unterstützerkreis gehabt, die unsere Arbeit gesponsert hatten und uns unterstützt hatten. Und manchmal haben wir es erlebt, dass die Finanzen tatsächlich dünner waren. Und zwar so dünn, dass wir nicht wussten, wovon wir in der nächsten Woche unser Essen kaufen sollen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das ist irgendwie eine unangenehme Situation. Ja, man denkt, man geht auf einmal mehr auf die Knie, als man sonst tut. Ja, weil man denkt sich, ja, Gott, ich brauche Geld. Das Geld geht aus, ich habe kein Essen mehr, Kühlschrank leer, Geld, Konto leer. Ja, was machst du jetzt? Dann betest du. Und du betest und betest und betest. Ja, da kannst du eins machen. Entweder du rufst einen guten Freund an, kannst du mir was leihen. Weiß nicht, ob das so die beste Lösung ist, aber die andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich schreibe all meinen Unterstützern, ich brauche ein bisschen Geld. Ja, auch eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, ich bete einfach. Ich bete einfach, Gott, du weißt, was ich brauche, bitte versorge mich. Und ich könnte euch einen nach dem anderen Bericht erzählen von Gottes übernatürlicher Versorgung. Von Menschen, die an der Tür geklingelt haben und mit einem riesen Sack voller Brot und Brötchen in der Hand dastanden und sagten, hier, die haben wir beim Bäcker gekauft, die brauchen wir nicht, wir haben die euch gebracht. Und wir haben die eingefroren und haben 2-3 Wochen von gegessen. Mit einem 8-köpfigen Team. Gott versorgt. Wir setzen Gott manchmal Grenzen. Gott ist vielleicht spät dran, aber nie zu spät. Die Frucht, die Christen ernten, ist also ein Segen, den Gott verheißt. Aber das geht noch viel tiefer. Viel tiefer als genug zum Haben, zum Leben oder so, um zurechtzukommen. Das geht viel tiefer als das. Das geht bis zum tiefsten Inneren unseres Lebens. Und was ist das? Als Christen ist es unsere Beziehung zu Gott. Er sagt, er wird uns segnen. Denn wenn wir Gott die Kontrolle überlassen, wenn wir nicht mehr festhalten, sondern loslassen, wenn wir ihm unser ganzes Leben geben, dann wird unsere Beziehung zu ihm auf einmal reich, reichhaltig, großzügig, ausgefüllt, voll Fülle. Dann erleben wir auf einmal Dinge, die wir vorher nie erlebt hätten. Wenn wir nicht mehr zurückhalten und sagen, nee, also den Bereich meiner Beziehungen hier, da hast du nichts zu suchen mit. Oder hier in der Prüfung, ja, ich nehme lieber einen Spickzettel mit, weil dann könnte ich ja, ne, falls ich noch in Not komme. Oder die Steuererklärung, naja, komm, das ist ja nicht so wild. Nein, wir überlassen Gott Kontrolle über unser ganzes Leben. Wir geben uns ganz hin und sagen, Jesus, du sollst Herr sein in jedem Bereich meines Lebens. Und das betrifft meine Beziehungen, das betrifft meine Finanzen, das betrifft das Miteinander mit Christen sowie mit Nichtchristen, das betrifft einfach alles. Das habe ich auch vorhin gesagt, er sagt, dass es beim Zehnten bleibt. Eigentlich ist es ja ein guter Deal, ne? 10% geben, Rest behalten, das ist eigentlich, also ist nicht schlecht so, ne? 90% für mich und 10% für Gott, das ist eigentlich ein tolles Maß, oder? Aber Gott fordert eigentlich viel mehr. Und nicht, weil Gott dir nicht gibt, gönnt. Nicht, weil Gott nicht will, dass du in Fülle hast. Gott möchte dein ganzes Leben und darin Herr sein, weil er dich umarmen möchte. Er möchte dir zeigen, wie er in deinem Leben mit dir unterwegs ist. Wo du nicht mehr alleine musst versuchen, da irgendwie zurechtzukommen, sondern sagt, hey, ich bin bei dir. Ich bin mit dir, weil ich dich liebe, weil ich dich annehme. Weil du mein geliebtes Kind bist. Ich wünsche mir das in meinem Leben, dass Gott mir weiter diese blinden Flecke zeigt in meinem Leben. Und ich wünsche euch das auch. Aber trotzdem war das immer noch nicht der Höhepunkt dieses Abschnittes. Das kommt noch. Geben als ein Ausdruck von Anbetung zu Gott, wie ihr in der Überschrift von Joachim schon gehört habt. Kann das wirklich ein Ausdruck von Anbetung sein? Ich dachte, anbeten machen wir immer noch mit Liedern so, Musik ein bisschen oder vielleicht im Gebet, wenn ich mal Gott danke, dann bete ich Gott an. Ne? Ey, Anbetung geht so viel tiefer, so viel reichhaltiger, so viel weiter. Paulus bezeichnet die finanzielle Spende als einen lieblichen Geruch, ein angenehmes Opfer, an etwas, an dem Gott Freude hat. Wow, Moment mal, das ist hier sehr theologisch, was er hier schreibt. Das ist echt dicke. Diese Worte haben Bedeutung. Ihr könnt das gerne mal durchlesen, ja? So, was? Also hier. Was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Vielleicht kommt euch in den Sinn, dass das genau die Ausdrücke sind, mit denen im Alten Testament die Anbetung beschrieben wird. Das sind genau die Ausdrücke, mit denen die Opfer im Alten Testament umschrieben werden. Aber nicht die Opfer, die Versöhnung brachten, Wiederherstellung der Beziehung, Vergebung von Schuld bzw. Bedeckung von Schuld, sondern das ist eine Beschreibung für die Opfer, die man gebracht hat, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Und das sind die gleichen Begriffe hier. Bezeichnung also, um Gott unseren Dank auszudrücken. Wenn wir Finanzen geben, dann drücken wir damit unseren Dank aus. Schon irgendwie eigenartig, oder? Und Paulus sagt hier, Mensch, das ist wirklich Anbetung für Gott. So bewertet Gott das, wenn du deine Finanzen Gott zur Verfügung stellst. Er sagt, das ist mir ein angenehmes Opfer, ein lieblicher Geruch. Ich habe Gefallen daran. Wenn es Anbetung ist, die vom Herzen kommt. Das ist der Kernpunkt. Deshalb sollst du auch in Freiheit geben und nicht, weil du denkst, du musst. Und ich finde es schon wirklich interessant, dass Paulus hier in diesem Abschnitt genau die gleichen Worte gebraucht, wie im Epheserbrief, wo der stellvertretende Tod Jesu beschrieben wird. Der wird nämlich genauso bezeichnet. Mit den gleichen Worten. Und jetzt überlegt euch mal, was das für ein Gewicht ist, dem er dieser finanziellen Spende zukommen lässt. Es ist richtige Anbetung, pure Anbetung, so wie Gott die Anbetung im Alten Testament gewährt hat. Und sie ist ziemlich gut. So gut, dass man sie fast vergleichen könnte mit Jesu stellvertretenden Tod. Der war nämlich auch perfekt. Der war richtig gut. Wenn wir uns das so vor Augen führen, dann merken wir, dass finanzielle Gaben ein wirklicher Ausdruck von Anbetung sein können. Und das hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Ich muss ehrlich sagen, ich war davon überrascht. Ich meine, ich habe ja nicht zum ersten Mal den Philipperbrief gelesen, ja, aber so ist mir das noch nicht eigentlich richtig ins Auge gefallen. Meine Spenden sind für Gott Anbetung. Ich habe das schon gesagt, es geht um weit mehr als nur das Umerfüllen von Erwartungen. Und ich meine nicht damit, dass ein Opfer für euch nur ein Opfer ist, wenn es euch so richtig schmerzt, ne? Wenn es so richtig ein Loch hinterlässt im Geldbeutel, ne? Wenn die Kollekte dann leise ist und nicht laut, ne? Weil die Scheinchen so reinplumpsen. Nein, es kommt auf deine Herzenshaltung drauf an. Daran zeigt sich deine Anbetung. In der FEG Bonn haben wir das letzte Jahr erlebt, dass wir mit einem satten Plus abgeschlossen haben. Wir haben nicht Minus eingefahren am Ende des Jahres, sondern wir hatten Plus gehabt. Das ist eine schöne Erfahrung, ja, die möchte jede Gemeinde, denke ich mal, haben. Ist nicht verkehrt, ja, auch als Prediger und als Hauptamtlicher denkt man sich, ja, okay, mein Job ist noch sicher. Nee, hat damit nichts zu tun, aber schön, ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, weil es war ein Ausdruck von Anbetung. Die Leute haben gegeben und es war mehr, als sie benötigt haben, um die laufenden Kosten zu decken. Ja, ich weiß, wir haben noch Schulden mit dem Gemeindehaus und so, das weiß ich, ja. Aber trotzdem, woran entscheidet sich, ob etwas reichlich ist und in Fülle ist? Ob ich reichlich gegeben habe? Auch das kann nur jeder vor Gott selber beantworten. Aber klar ist, wir müssen unsere Finanzen in offener Hand vor Gott halten. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ganz arg ermutigen, dass ihr diesen Text hier versteht als eine Sache, die euch persönlich angeht. Es ist nicht nur ein Dank von Paulus an die Philipper. Also wie hier beschrieben ist, in der Lutherbibel steht das dann so schön da. Dank für die Gabe der Gemeinde. Es ist weit mehr als das. Paulus bedankt sich nicht nur, sondern er zeigt ihnen auch noch auf, was es für eine Tragweite hat, wenn sie Finanzen geben. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Bibeltext mal auf euch wirken zu lassen. Vielleicht heute Nachmittag. Eine Sache, die ich sehr schön finde, dass das, was er hier schreibt, ist zum einen das Ende des Briefes, aber er gerät darüber so in Schwärmen, über diese Gabe, die Anbetung ist für Gott, dass es die gesamte Gemeinschaft in die Anbetung leitet. Denn er schreibt, Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das wünsche ich euch auch, dass ihr erlebt, wenn ihr eure Finanzen Gott zur Verfügung stellt, egal wie viel es ist, ja, aus einem freizügigen, großzügigen Herzen, so wie ihr es selber wollt und könnt, dass ihr es erlebt, dass es euch in die Anbetung führt, euch selber und euch als Gemeinde. Ich habe mir überlegt, wie kann man das jetzt so ein bisschen mehr verwurzeln? Wie können wir das mitnehmen in die Woche? Zwei Sachen zum Nachdenken, zum persönlichen Nachdenken möchte ich euch mitgeben. Erstens, ein wertvolles Opfer. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du wirklich Gott mit einem wertvollen Opfer anbetest? Und damit meine ich nicht etwas, was dich unbedingt schmerzt, ja? Etwas, was für dich wertvoll ist. Vielleicht ist es ja gar keine Finanzen. Vielleicht ist es was ganz anderes. Deine Zeit vielleicht. Dein Dienst vielleicht am nächsten. Aber wenn es dann deine Finanzen sind, was ist, wenn deine Kollekte für dich ein Ausdruck ist, Gott anzubeten? Was wäre, wenn? Bitte, fröhlichen Herzen, ja, ich möchte hier niemanden dazu auffordern, viel zu spenden, ja, ich habe da eh nichts von, ist egal, ja. Aber mach es mit einem fröhlichen Herzen und nimm es als einen Ausdruck von deiner Anbetung Gott gegenüber. Und das zweite ist persönliche Hingabe. Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Herr ist über jeden Bereich in deinem Leben? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du nichts mehr zurückhältst, weil du meinst, darüber möchte ich noch die Kontrolle behalten? Was wäre, wenn Gott hineinkommen darf in jeden einzelnen Bereich in deinem Leben? Wenn du ihm alles anvertraust, weil du Gott gehörst. Und vielleicht ist das für dich heute Morgen eine Entscheidung, dich zu entscheiden, zu sagen, okay, Jesus, ich möchte mich dir bedingungslos hingeben. Du, Jesus, dir soll mein ganzes Leben gehören. Wie würde sich deine Beziehung zu Gott verändern? Vielleicht würde sie hier starten. Möchte ich ermutigen, diese Sachen, diese zwei Dinge, ein wertvolles Opfer und Hingabe zu Gott, mit irgendeiner Person, die du kennst, zu vertiefen, zu überlegen, um auch gemeinsam mal zu beten. Und vielleicht nimmst du jetzt die Zeit der Anbetung, wenn wir jetzt zwei Lieder singen, die müssten eigentlich jetzt drankommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Vielleicht nimmst du das als eine Zeit wahr, wo du ganz bewusst sagst, ja, ich gebe mich dir, Gott, neu hin. Bitte hab du Platz und Raum in jedem Bereich meines Lebens. Überall dort, wo ich bisher zurückgehalten habe, möchte ich mich dir hingeben. Und ich will dir mein Leben ganz geben. Amen.